Ja, liebe Geschwister, hört ihr mich? Versteht ihr mich da hinten, ganz da hinten? Simon, alles klar? Gut. Das wird dann mir nicht so schwer fehlen. Aber das letzte Lied, das wir gesungen haben, das hat mich innerlich zu Tränen gerührt. Und zwar hat das folgende Gründe. Es ist fast 20 Jahre her, dass ich in China war. Wie die Zeit vergeht. Dass ich in China war und da hatte ich einen Englischkurs neben anderen Kursen. Und der war abends, der war im Rahmen eines Volksbildungswerkes von der Universität eingerichtet. Die Chinesen mussten ja Englisch lernen. Und das war die Zeit, wo alle Welt Englisch lernte, damals. Und da fing der Riesenumbruch an, das war noch Deng Xiaoping, der regierte, ein liberaler und weitsichtiger Mann, das ist eigentlich der Gründer des modernen Chinas gewesen, der hat das sehr offen gemacht. Aber an dieser christlichen Hochschule, das war auch eine Entscheidung dieses Deng Xiaoping, die Koreaner, die dazu Millionen auf der Flucht vor den Japanern im Zweiten Weltkrieg hingeflohen waren. Das war ja da, wo ich war, direkt da am, also 100 Kilometer war das chinesische Meer weg, Wladiwostok 150 Kilometer und so weiter. Die lernten jetzt alle Englisch. Und die Koreaner, das sehen wir ja bei Samsung und so weiter, die haben Power, die so ganz, ganz weltlich, und die Deutschen müssen sich wirklich anstrengen, um mithalten zu können. Das ist die Sache. Und so lernten die also, ich hatte da eine Gruppe von 20, 30 Leuten, ich weiß jetzt nicht mehr so viel. Aber Universitäten durften sein, alles Mögliche durfte sein, was vom Westen kam, aber Mission durfte natürlich nicht sein. Und das wurde überwacht von einem chinesischen, aus dem Innenministerium woher, der war offiziell stellvertretender Universitätspräsident, der, dass da alles richtig ging. Aber der drückte schon mal ein Auge zu, denn er merkte, die Christen sind eher hilfreich als schädlich. Und so konnte man gewisse Freiräume nutzen, so wie ich das erlebt habe. Und dann haben die Leute bei mir Englisch gelernt, nach Anfang Schwierigkeiten, ging das recht gut. Wir hatten da ein gutes Englischbuch aus der Oxford University Press, ist mir der Name noch so geblieben. Und ganz zum Schluss, als mein Abflug schon gebucht war, da hatte ich, bin an für sich ein vorsichtiger Mensch, Mission und Unterricht feinsäuberlich getrennt, aber zum Schluss konnten die dann so viel Englisch, dass sie Sätze bilden konnten und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir erlaubt, als Englischunterricht das Lied zu besprechen, Amazing Grace. Amazing Grace. Darüber haben wir gesprochen, ich habe das erklärt und die Schüler und die Studentinnen und die Studenten, die sangen gerne. Und dann haben wir zum Schluss in den letzten Stunden immer am Schluss der Stunden, das war eine Doppelstunde, Amazing Grace gesungen. Amazing Grace. Ich bin an für sich ein ängstlicher Mensch und vorsichtig mit solchen Dingen, aber ich denke, das lässt du dir jetzt nicht nehmen. Und die Chinesen haben kräftig mitgesungen. Es gab überhaupt sehr viele Menschen dort in Yanji, so hieß die Stadt, chinesische Mittelstadt, immerhin 500.000 Einwohner, so rund gerechnet. Das ist in China Mittelstadt. Und deswegen kamen mir eben auch wieder die Tränen in die Augen, als ich das auf Englisch dann hörte. Wir sind ja an und für sich Deutsch und wir können das auch mit gutem Gewissen Deutsch singen. Aber das war ein bewegender Mann. Da musste ich zum Beispiel auch mal erst wissen, was heißt denn Wretch? Das wusste ich nicht auf Deutsch. Das sind so die Kleinigkeiten, die daran hängen. Und das kam so hoch in mir. Und ich war wirklich gerührt und dachte schon, es ist schon 20 Jahre her, dass Gott mir die Chance gegeben hat. Ich war auch so ein Wretch. Und in China das Evangelium zu verkünden, dafür bin ich heute noch sehr dankbar. Es hat mich vielleicht noch mehr verändert als die Chinesen. Ja, und dann mit dem Gunter Kiene, der ja auch mal hier war. Das zur Erinnerung. Und jetzt noch eine ganz kleine andere Erinnerung, die gar nicht so schön ist. Da war ich so irgendwo zwischen 10 und 15, lebte zu Hause, war Schüler, wie das so ist, und hatte mal irgendwie was verbrochen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr, was ich war. Ich weiß auch nicht, ob ich es erzählen würde. Ist ja manchmal sehr peinlich, was man so macht. Aber meine Mutter hat ernst mit mir gesprochen. Und ein Satz, der geht mit mir durchs ganze Leben, auch heute noch, das war so ernst, da sagte sie zu mir: Karl Otto, bist du überhaupt bekehrt? Bist du überhaupt bekehrt? Ich sage es hier zweimal, sie hat es nur einmal gesagt. Also das ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Bist du überhaupt bekehrt? Und es hat was ausgelöst bei mir. Was ausgelöst, dass ich anfing, mich selber zu fragen, ja, wie sieht's denn mit deinem inneren Leben aus, mit deinem geistlichen Leben? Du hast dich zum Herrn bekannt. War das nur ein Lippenbekenntnis? Und lebst du sonst frisch, fröhlich weiter, als wenn für dich andere Maßstäbe gelten? Ja, das ist jetzt rund vielleicht 70 Jahre her. Ich hab's nicht vergessen. Und das ist eine Frage, die ich mir nicht nur stelle. Das sind bestimmt viele auch unter euch, unter Christen, die Dinge tun, die sie besser nicht getan hätten, und sich dann anfangen zu fragen, bist du überhaupt bekehrt? Was ist mit deinem Leben aus Gott? Wie sieht das aus? Ich möchte etwas lesen aus dem Römerbrief. Hat ja auch der Bruder Schulz nochmal darauf hingewiesen, der Römerbrief, dass man den wirklich genau lesen muss. Weil er so fundamental wichtig ist für alle, für jeden Christen. Er ist nicht für jeden Christen so leicht verständlich, denn Paulus schreibt oft sehr kompakt und mit sehr viel Ballast da drin, dass man sagt, was will der überhaupt sagen? Und das werdet ihr auch hier merken. Es geht um Römer 7. Römer 7. Nicht das ganze Kapitel, sondern ist die Stunde zu Ende. Wir fangen in Vers 12 an. Paulus hat über die Wirkung und die Folgen des Gesetzes bei den Juden gesprochen. Und da sagt er in Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und wenn der Mensch sich vor das Gesetz stellt, dann wird er immer wieder feststellen, wie schrecklich sieht das bei mir aus. Es zeigt mir ja eigentlich nur den Weg ins Verderben. Und da stellt nun Paulus die Frage, ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das hatte auch die Frage meiner Mutter bewirkt. Bist du überhaupt bekehrt? Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, sondern so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Wir merken da, ohne auf Einzelheiten einzugehen, so deinen Zwiespalt, der in dem Paulus wirkt und der ihn beunruhigt, Schwierigkeiten gemacht. Und er hat dann für sich die Lösung gefunden und versucht, sie anderen Geschwistern deutlich zu machen. Und das ist sehr schwer. An dieser Textstelle hat sich auch Martin Luther die Zähne ausgebissen. Das kann man wirklich sagen. Wie verhält sich das denn? Wie verhält sich das? Da wird von einer Zweiheit gesprochen. Und das löst er auch irgendwie hier an dieser Stelle noch nicht aus. Aber Paulus geht nicht weiter, wenn er sagt in Römer 8, ach ja, was ist so schlimm und so weiter und so weiter, sondern da heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und das ist die Schwierigkeit. Luther hat das dann auf eine Formel gebracht, das war natürlich, habt ihr vielleicht viele von euch im Religionsunterricht mal kennengelernt, da heißt es simul justus et peccator. Hat Luther das genannt, das heißt, das ist in der Kirchenstehende stehender Begriff, das ist die Zwei-Naturen-Lehre, dass wir irgendwie zwei Naturen sind. Und das ist das Thema, was mir eigentlich so in den letzten Monaten Mühe gemacht habe, aber auch ich bin doch da auch so ein bisschen aufgeklärt worden. Es ist mir im Studium nochmal deutlich geworden, in einem ganz anderen Zusammenhang. Da ging es in einem Philosophieseminar um die Frage, was ist Freiheit? Wann handle ich frei? Was kann man sagen, das ist eine freie Tat? Das ist eine freie Tat. Oder ist diese Tat, hat die ihre Ursachen in der Welt? Nehmen wir mal an, da ist ein Bäcker, der hat angeschrieben, im Geschäft Brötchen, Stück 50 Gramm, so und so viel kostet das. Und so läuft das aber. Und da stellt dieser Philosophielehrer, den ich damals hatte, die Frage, ja, warum wiegt er die Brötchen richtig ab? Warum tut er das? Wenn er sich sagt, wenn irgendein Kunde von mir rauskriegt, dass ich in Wirklichkeit nur 40 Gramm Teig nehme, dann spricht sich das rund. Und dann sagen viele Leute, nee, da gehe ich nicht hin, der ist nicht ehrlich. Und von dem Bäcker kann man sagen, Handelt er frei? Nein, er handelt nicht frei. Er lässt sich bestimmen, von dem Trieb reicher zu werden, auf unlautere Art. Er ist also ein unfreier Mensch. Wir als Außenstehende, als Kunden können das gar nicht verstehen, können das auch nicht beurteilen. Es hat viele Gründe, aber frei ist er, wenn das so ist, nicht. Es kann sein, dass der Bäcker aus tiefstem Gerechtigkeitssinn sagt, selbstverständlich, das hat mit meiner Selbstachtung zu tun, wiege ich das Brötchen für 50 Gramm ab. Aber da hat mich das auch nochmal so richtig also ich kam mir vor, wohl durchgemangelt bei diesen Fragen. Was ist denn dann noch eine freie Tat? Was ist denn, und nur eine freie Tat kann doch eigentlich eine gute sein. Das sehen wir ja dann bei dem Samariter. Der Pharisäer und der Sadduzäer, die hatten gut, wahrscheinlich ganz gute Gründe, vorbeizugehen. Vielleicht konnten sie sagen, ich will mich nicht verunreinigen, vielleicht ist der ganz schrecklich unrein. Und wenn ich den da anfasse, dann muss ich direkt wieder nach Jerusalem zurück, das haben wir besser nicht. Und sie hatten Angst oder wer weiß was. Und da kommt der Samariter vorbei und der wird innerlich durchgewühlt vor Erbarmen und lässt alles stehen und hilft dem Samariter. Das verwendet dieser Samariter. Was hat ihn angetrieben? Weil der Herr dieses Vorbild nimmt, können wir davon ausgehen, dass es das reine Mitleid war, das Erbarmen, das diesen Samariter angetrieben hat, diesen Menschen zu helfen. Und deswegen ist er so ein großes Beispiel. Wir sind Zerrissene. Und meine Mutter hatte ja recht zu fragen, ja Moment mal, wie sieht es denn mit dir aus? Die machte das ziemlich barsch, schimpfte nicht groß. Die sagte nur, bist du überhaupt bekehrt? Das hat mich getroffen. Und dann begann sozusagen ein innerer Dialog bei mir. Und da war das erste Mal, kann man sagen, dass ich merkte, dass auch ich zwei Naturen hatte. Simul justus et peccator. Und das ist ein Thema, mit der sich viele Christen intensiv befasst haben. Das ist auch, ich muss sagen, in den letzten 2-3 Jahren für mich nochmal wieder ein wichtiges Thema geworden. Diese Lehre von den zwei Naturen. Und es wird heute nur anders ausgedrückt. Es wird heute anders ausgedrückt, sondern von der Entzweiung wird da gesprochen, dass der Mensch in sich entzweit ist. Und da ist ja auch was dran. Schon der alte Goethe, der hat dann irgendwann im Alter mal das alles auf seine, der konnte ja dichten, so aus der hohlen Hand. Da hat er mal gesagt, vom Vater habe ich die Statur des Lebensernstes führen, vom Mütterchen die Frohnatur, die Lust am Fabulieren. Er entdeckte also sich, in sich zwei Seiten, nämlich einmal die sehr korrekte Art seines Vaters, ganz rationaler Mann, der war kaiserlicher Rat in Frankfurt. Und auf der anderen Seite sein Mütterchen, die konnte so richtig schnäbbeln und war offen für jede Geschichte und so weiter. War übrigens eine fromme Frau, hatte einen Bibelkreis zu Hause von den Herrnhutern, wo sie zusammen die Bibel lasen. Er hat also auch die ganze Sprache, das nur mal als Nebensatz hier, die ganze goethische Sprache ist durchtränkt mit Vokabeln, die aus dem Pietismus kommen, aus der Herrnhuter Brüdergemeinde, da kann der Helmer wahrscheinlich viel mehr darüber erzählen. Die haben da eine Sprache gefunden, um ihr geistliches Innenleben ausdrückbar zu machen. Das ist ja wichtig. Das lernten die Jünger in Emmaus auch, nachdem sie dem Herrn begegnet haben. Sagen wir, wir hatten ja ganz falsch gedacht, er hat uns erst mal richtig gesagt. Das kennen wir also. Wir sind auch entzweit. Aber das Wichtige an dieser Stelle ist, dass wir auf einer Seite Personen sind, die führen das nicht können, was wir sind. Das ist die berühmte Erbmasse. Das Mütterchen und das Leben ernste führen. Das ist einem durch die Geburt mitgegeben worden von den Erzeugern. Von den Erzeugern kann man da wirklich sagen. Vom Vater und von der Mutter, die mit ihrem Leben irgendwie uns was mitgegeben haben. Dem Goethe das lebensernstes Führen vom Vater. Die Sachlichkeit, die Rationalität und von der Mutter die Empfindungsstärke, die Begabung, innere Bewegungen in Worte zu fassen. Und das ist die eine Seite. Das deutet der Schöpfungsbericht schon an. Wenn ihr da lest, ich glaube im 1. Mose 2 ist das, dass der Mensch eine lebendige Seele hatte. Vorher war er schon ein physischer Körper und dann hauchte Gott in ihn eine lebendige Seele, sodass wir ja, darunter auch oft seufzen, dass wir so innerlich gespannt sind und innerlich so zerrissen sind. Und das kommt ja hier in den Römer 7 ganz deutlich zum Ausdruck. Ich hatte das ja eben gelesen, wo er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erleiden? Wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Haben wir das nicht alle schon mal erlernt? Da hast du irgendwas gemacht, was mehr oder weniger schlimm war, manchmal schlimm. Und dann hörst du aber, wenn du errettet bist, eine andere Stimme. Und da entsteht so ein Zwiespalt. Das sehen wir auch bei dem verlorenen Sohn. Der war zu Hause, der hatte alles, aber glücklich war er nicht. Und dann sagt der Vater, gib mir das Erbe, ich hau ab. Ich will woanders leben. Und der Vater lässt ihn ja auch gehen. Der Vater lässt ihn gehen. Und dann ist in schnellster Zeit das ganze Vermögen weg. Er muss einen Job suchen. Arbeitskräfte gab es genug und er findet ihn dann beim Schweinehüten. Also ganz, ganz, ganz tief unten. Und von da an geht es dann wieder besser. Denn da fängt er dann an zu überlegen. Da finden wir im Grunde dieses Zwiegespräch, was jetzt stattfindet, zwischen der geistlichen Natur. Er war das Kind seines Vaters und der auf Sinnenlust bedachten Natur. Wie gut geht es den Knechten meines Vaters und ich sitze hier rum und hüte die Schweine und begehre mich zu nähren von den Träbern, die Schweine fressen. Das ist ja ein ganz wichtiger Mensch, Moment im Leben eines Menschen, dass er sich selbst fragt. Und so ging es mir auch, weil meine Mutter sagte, bist du überhaupt bekehrt? Bist du überhaupt bekehrt? Oder hast du das nur gesagt, damit ich dich in Ruhe lasse? Und dieser Dialog, der ist bis heute nicht zu Ende. Das gehört zu unserem Leben, vor allen Dingen auch dann, wenn wir bekehrt sind. Wir erleben die Entzweiung jeden Tag. Zu dieser Entzweiung, zu dem, was wir geerbt haben von Mutter und Vater. Ich merke das selber, dass ich manches von meiner Mutter geerbt habe und wenige von meinem Vater, während meinem älteren Bruder Reinhold wirklich meinem Vater wohl sehr ähnlich gewesen muss. Denn ich muss sagen, meine Mutter hat den Reinhold sehr geliebt. Als Ersatzmann. Der wirkliche Vater war ja 44 schon gefallen. Als Ersatzmann. Ich habe mehr Eigenschaften von der Mutter erlebt. Und die Zweifel an der eigenen Errettung haben bei mir dann auch Gutes bewirkt, aber auch Ungutes. Ich habe oft geistliche Not erlitten. Und das erste Mal, dass ich in der Hinsicht richtig innerlich getröstet wurde, so kann ich das sagen, innerlich getröstet wurde, das war eine Evangelisation in Waldbröl. In der Versammlung in Waldbröl, in einem Saal mitten in der Stadt, da ist heute das große Textilgeschäft auch noch drin. Da oben fand die Stadt, war auch gut besucht. Der alte Windorf, nicht also den, den wir hier auch mal hatten, der das erlebt hat, der sprach dann auch mal so, wenn da ein Licht angezündet wird, wenn ein Licht in, wenn Gott in einem Menschen Wohnung nimmt, in Jesus, dann geht ein Licht an. Das ist nicht immer unter Donner und Blitz, ja auch, bei Paulus sehen wir es ja, gewaltig diese Bekehrung. Anderes Beispiel, die Lydia, die sagt nur, ja, wenn ihr meint vor dem Herrn, ich wäre gläubig, dann würde ich mich freuen, wenn ihr zu mir zum Essen kämt. Dann hat sie beherbergt. Beides ist möglich. Und der Bruder Windorf, der hat mir einen großen Dienst erwiesen. Wir sind dahin gefahren, hatten den alten Taunuskasten, waren brechend voll, hinterher auf der Rückfahrt hat auch noch jemand ins Auto gebrochen, weil die Luft so schlecht war. War schrecklich, könnt ihr euch ja denken. Aber in der Evangelisation hat er mal gesagt, die Bekehrung, die Buße, der Beginn des Heils ist oft ein kleines Flämmchen, das aufgeht. Und das muss geschützt werden. Das braucht auch Nahrung, damit es heller leuchtet. Das habe ich wirklich, da war ich auch so 14, 15, 16, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Das war für mich wirklich ein Trost. Denn wenn ich auf mich selbst sah, da konnte man nicht ermutigt werden. Aber dieser alte Bruder hat mir diese Zweifel an der Errettung genommen. Das muss ich sagen. Es kommt auch noch ein alter Bruder vor, der sitzt hier bei uns, das ist der Klaus Schumacher. Ich erinnere mich nämlich an eine Wochbetrachtung über den Philipperbrief, den wir vor vielen Jahren hatten. Und da hatten wir ziemlich die gleiche Auffassung, aber das lassen wir zunächst einmal. Aber das müssen wir einmal so nehmen. Solange wir hier auf dieser Erde leben, haben wir diese zwei Naturen, erleben wir diese Entzweiung ins Uns. Wir sagen, ja Herr, ich gehe zur Gemeinde zum Beispiel, obwohl ich ganz schrecklich müde bin und ausruhen möchte, ich gehe aber doch hin. Und dann gibt es wieder diesen Kampf, denn diesen Kampf, den gibt es in jedem Einzelnen. Und in Philipper 2, Vers 12, könnt ihr selber nachlesen in eurer Bibel, da steht, bewirket eure Seligkeit oder eure Freude mit Furcht und Zittern, denn auch unser Gott ist ein lebendiger Gott. Ich will die Stelle jetzt aus Zeitgründen nicht lesen. Philipper 2, Vers 12 und Jakobus 1, Vers 15, da heißt es, denn danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert in Tod. Das heißt, wir sind in einem ständigen Kampf. Das sagt die Bibel an vielen Stellen. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wegen den Fürsten der Gewalt der Finsternis. Und deswegen brauchen wir eine Waffenrüstung. Von Schwert und Spieß ist auch im Neuen Testament viel die Rede. Wir müssen uns innerlich wirklich kräftigen, um diesen vielen Angriffen des Feindes zu widerstehen. Und etwas ganz Wichtiges, Tröstliches, lieber Karl, der du da hinten in der Maske sitzt, will dich mal persönlich ansprechen. Das haben wir beide gemeinsam. Wenn wir diese Kämpfe, diese geistlichen Kämpfe auf Erden mit irdischen Problemen führen müssen, dann geht es bei diesen Kämpfen nicht um das ewige Heil. Es geht hier nicht um das eigene Heil, sondern um den zeitlichen inneren Frieden. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wenn wir da einen Kampf gewinnen, dass wir uns zum Beispiel weigern, müssen ja keine Riesensachen sein. Die Verkäuferin beim Petz hat sich um 20 Euro vertan, sie gibt mir 20 Euro zu viel aus. Das ist ja schon ein Kampf. Soll ich die 20 Euro nehmen und sagen, liebe Frauen, die gehören Ihnen, das ist nicht mein Geld. Das ist Ihr Geld, das gehört in die Kasse. Und dann haben wir geistlich viel gewonnen. Es geht also bei diesem moralischen Handeln nicht darum, um etwas zu verdienen. Es geht eigentlich um den inneren Frieden. Das ist das Entscheidende. Um die Pflege unserer Glaubensgewissheit. Philipper 12, ach, ich habe hier die Stelle ja. Daher, meine Geliebten, wenn ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, dann sagt er ja auch was. Ja, ihr habt, nicht nur habt ihr mir frommes Leben vorgespürt, sondern ihr seid wirklich fromm, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Das ist die Zweiheit, wie wir als Christen damit umgehen sollen. Um des inneren Friedens willen wollen wir diese Kämpfe kämpfen. Und im Leben mit unserer Entzweiung sollten wir uns darum bemühen, dieser zweiten Hälfte, in der die neue Natur angesiedelt ist, zur Herrschaft über unser Leben zu verhelfen. Und das bedeutet auch, dass wir die alte Natur versuchen, klein zu kriegen. Ja. Oder wie ich glaub, an einer Stelle heißt, auch die alte Natur im Sünde tot zu halten. Tot zu halten in unserem Leben. Das gelingt uns nicht immer so, wie wir wollen. Und das gibt es immer wieder Rückschläge, das wissen wir alle. Das weiß ich auch. Aber das ist die Aufgabe, die wir haben. Wir müssen unser Leben wirklich als Christen als Aufgabe sehen. Aufgabe und wie heißt es dann in dem Lied Stern, auf den ich schaue, da sagt der Krummacher, der Pfarrer zum Schluss, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und das tut er bei mir in der Kraft Gottes. Denn der Herr ist ja da. Und wenn wir diesem inneren Leben wirklich Raum verschaffen, dann ist die zweite Hälfte die bestimmende. Die andere Hälfte, Paulus sagt das ja auch, die alte Natur im Tode halten. Das ist genau das, dasselbe. Und Gott in der Schöpfung, das ist auch so wie hauchte in Adam den Atem des Lebens. Wir sollten uns darum bemühen, zu unserem Glück, und dann werden wir auch ein Segen. Beim verlorenen Sohn sehen wir das ja ganz deutlich. Das fängt damit an bei ihm, da wirkt die zweite Natur gewissermaßen. Sagt er, wie viele Menschen bei meinem Vater, die leiden keine Hunger, die sind geborgen unter dem Schutz und der Macht des Vaters. Und ich hier nähre mich von den Treibern. Das ist aber nicht das Einzige, dieses sich bewusst machen dessen, was notwendig ist, sondern das Entscheidende ist, dass aus diesem Bewusstmachen dann der Entschluss entsteht, dass er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Auch jetzt ist noch ein Hintertürchen offen. Da könnte er sagen, ja, ich werde das machen, aber noch nicht jetzt. Später mal. Und dann heißt es beim verlorenen Sohn, und er ging. Und dann überlegt er sich sogar, Vater, ich habe gesündigt und so weiter und so weiter. Und wenn wir die Geschichte dann zu Ende lesen, dann wissen wir auch, dass die Liebe des Vaters ihn so gewaltig umfängt, dass er das gar nicht mehr los wird. Er hat das verstanden. Dessen Herz brannte auch. Und insofern, ich glaube, das merkt er ja auch hier, ist es wichtig in unserem geistlichen Leben klug zu werden. Und klug werden wir, indem wir wirklich mit offenem Herzen das Wort Gottes lesen. Kommentare dazu, es gibt so viele. Ich kann auch nur noch mal empfehlen, diese Woche haben wir dieses Jahr so viele gute Kalenderzettel gelesen. In Leben ist mehr, steht ja draußen. Können wir mit gutem Gewissen weitergeben. Da stehen wirklich sehr viele hilfreiche Sachen an. In seinen Taten malt sich der Mensch, hat mein berühmter Mann gesagt. Und wir wollen auch mal daran denken, das hat mir meine Frau Klopp heute Morgen noch mal gesagt, aber nur so als kurze Notiz, die Karten hier an der Ecke, da sind zum großen Teil wieder ganz weg. Die werden mitgenommen. Und da dürfen wir dankbar sein, dass wir eine Schwester oder ein paar Schwestern haben, die sich die Mühe machen, neue Karten aufzuhängen. Das ist doch auch eine Ermutigung. Was daraus wird, wissen wir alle nicht. Die Bibel sagt, wirf dein Brot auf die Fläche der Wasser. Nach vielen Tagen wirst du es finden. Das ist ein Trost. Das ist ein großer Trost. Und dieses Vertrauen dürfen wir auf Gott haben, ob wir diesen dahin geben oder dahin geben. Was der Mann daraus macht, das ist dann seine Sache. Und darüber dürfen wir uns freuen und dürfen die Erzweihung, diesen inneren Kampf zwischen Sein und Sollen, den können wir gewinnen. Aber nur in der Kraft Gottes. Nur bei dem, der uns die Kraft gibt und der uns errettet hat. Das Christsein ist auch dann viel schöner, wenn wir sagen können, Herr, wie gut bist du? Du gibst mir Kraft und Licht, du meine Zuversicht, Erlöser du. In meinem Glaubenslauf schaue ich zu dir hinauf, Glaubensanfang und End. Das ist das. Und wenn wir uns an ihn halten, dann werden wir dieses Glück und diese innere Zufriedenheit, das ist ja nicht nur wie ein Jauchzen über einen Lottogewinn oder irgendetwas, sondern so ein ruhiges Fundament, das uns leben lässt in dieser Zeit, die ja nicht einfach sind. Das merken wir ja. Der Himmel wird ja in Bezug auf Corona wieder dunkler. Was daraus wird, wissen wir nicht. Der Herr steht im All. Nur noch nebenbei gesagt, gestern lief irgendwo eine Sendung über die Geschichte Londons in der Vergangenheit. Es gab da mal eine Pest, da sind jede Woche in London 6.800 Menschen gestorben. Wir sind also hier noch auf sehr, sehr sanftem Boden. Dafür dürfen wir übrigens dankbar sein. Ja, und wir dürfen wirklich die Bitte ausstrengen, Herr, halte mich nah bei dir, jeden Tag, dass ich nicht abirren mag. Gib mir die Kraft, treu zu sein in meinem Zweifel, den Glauben der Reihen. Halte mich nah bei dir, das sollte unser Ziel sein. Wir wollen beten. Herr, du weißt ganz genau, besser als wir selbst, dass wir oft nicht nah bei dir sind, dass unsere Gedanken, unser ganzer innerer Mensch, der alte Mensch, die alte Natur abschweift und uns zieht in Bereiche, in Handlungen hinein, die nicht gut sind. Oft sogar schwere Sünden, oft Lässlichkeiten, Energielosigkeiten, Feigheit oder was es alles so gibt, Herr. Und da dürfen wir wirklich sagen, in deiner Nähe genieße ich Frieden. Du gibst ihn, der höher ist als unsere Vernunft. Halte mich bei dir jeden Tag, dass wir auf dem Weg hinter dir hergehen und alles bei dir auch abgeben, was wir an Sorgen und Nöten haben. Ja, und einiges haben wir ja schon gehört. Wir dürfen dir auch dafür danken, dass der Junge da doch eine Perspektive gewonnen hat. Das ist ja auch schön. Und wir dürfen überhaupt uns bemühen, immer wieder in der Gebetsstunde und sonst hier zu fragen, wo haben wir allen Grund, dankbar zu sein für das, was du uns gegeben hast. Halte uns nahe bei dir. Wir befehlen uns dir an, loben und preisen deinen Namen. Amen.